Der Weltraum, unendliche Weiten, fremde Planeten, schnelle Raumschiffe, Gesellschaften, die mit Hilfe der Technik Probleme längst gelöst haben, die sich uns zu Lebzeiten nicht mal mehr stellen werden. Nur eins ist und bleibt ewig, das Patriarchat. Hallo, ihr seid hier bei Tipkin, der Sendung für Pop, Feminismus und Alltagsschrott auf Radio Blau. Wir befinden uns im Jahr 3000, schieß mich tot, und das Universum steht uns offen. Halt, nicht ganz. Es gibt da einen kleinen Unterschied, der uns am Boden festhält und irgendwas mit dem Y-Chromosom zu tun hat. In dieser Sendung befassen wir uns mit Frauenrollen in der Science-Fiction. Damit ist Mainstream-Sci-Fi gemeint, um feministische Utopien, das Cyborg-Manifest und die Überwindung von Geschlechterrollen mithilfe des technischen Fortschritts kümmern wir uns in der nächsten Sendung in einem Monat. Heute haben wir möglichst bekannte und prominente Beispiele ausgewählt, wobei wir versucht haben, uns durch die letzten 5 Jahrzehnte bis nach 2006 vorzuarbeiten, durch Film und Literatur. Ihr hört was über Lenina aus Aldous Huxleys Schöne neue Welt, über Barbarella, eine Comic-Heldin aus den 70ern, die im Film von Jane Fonda gespielt wurde, Molly aus William Gibsons New Romancer, das ist ein Buch, und mit den Molly aus William Gibsons New Romancer wird mit den Protagonistinnen von Blade Runner verglichen. Blade Runner dürfte allen ein Begriff sein. Sind beides Meilensteine des Cyberpunk. Star Trek darf natürlich auch nicht fehlen, genauso wenig wie Star Wars. Da haben wir uns jetzt die 9 Episoden rausgepickt, genauer gesagt die 3. und letzte 9 Episoden. Padme, die Mutter von Luke und Leia, darf ein bisschen verzweifelt ihren Liebhaber anhauchen bei uns im Radio. Und zu guter Letzt präsentieren wir euch noch als Lichtblick die Mädels von Kampfstern Galactica. Okay, los geht's mit Schöne neue Welt.
So, also erstmal geht es jetzt um ein Buch, und zwar Aldous Huxleys Schöne neue Welt, das 1932 erschien. Die Story mal kurz: Die Gesellschaft im Jahr 146 nach Ford lebt in Stabilität, Frieden und Sicherheit. Embryonen werden am Fließband hergestellt, die Kinder wachsen unter totaler Konditionierung auf. Sie sind in Intelligenzklassen aufgeteilt, die von Alpha bis Gamma gehen. Ich will jetzt hier keine komplette Zusammenfassung geben, das Buch ist ja auch relativ bekannt. Unsere Frage natürlich ist, wie sieht's mit den Geschlechterrollen aus? Immerhin hat sich Huxley hinsichtlich monogamer Zweierbeziehungen Gedanken gemacht. Die gibt es nämlich in seinem Buch gar nicht mehr. Es wird sogar im Gegenteil erwartet, möglichst viele wechselnde Partner zu haben. Zitat:
Aber ich gehe doch erst 4 Monate mit Henry, widersprach Lenina. Erst 4 Monate, hör sich das einer an, und nicht genug damit, fuhr Stinny mit vorwurfsvoll erhobenem Zeigefinger fort. Aber während der ganzen Zeit war da wohl kein anderer als Henry, wie? Lenina errötete tief, doch Blick und Stimme blieben trotzig. Nein, kein anderer, entgegnete sie fast heftig. Und wozu auch, möchte ich wissen? Ach, wozu möchte sie wissen, echote Stinny, als spräche sie zu einem unsichtbaren Zuhörer hinter Leninas linker Schulter. Plötzlich änderte sie den Ton. Allen Ernstes, ich glaube, du solltest vorsichtig sein. Es ist schrecklich ungehörig, so lange mit einem und demselben Mann zu gehen. Mit 40 oder auch mit 35 ist das vielleicht verzeihlich, aber in deinem Alter, Lenina, es gehört sich wirklich nicht. Außerdem weißt du doch, wie sehr der Bund gegen alle heftigen oder sich hinziehenden Affären ist. 4 Monate mit Henry Pepler, ohne einen anderen Mann daneben. Also er wäre einfach wütend, wenn er wüsste.
Frauen spielen allerdings in der Story weiterhin die passive Rolle, werden als Objekt gesehen. Zitat:
Deshalb brauchst du ihn natürlich nicht gleich aufzugeben. Nimm von Zeit zu Zeit einen anderen, das genügt. Er hat doch auch andere, nicht? Lenina gab es zu. Ganz begreiflich, Henry Pepler ist ein tadelloser Kavalier, immer korrekt. Außerdem muss man an den Bund denken. Du weißt ja, was für ein Pedant er ist. Lenina nickte. Heute Nachmittag hat er mir einen Klaps auf den Po gegeben. Na, da siehst du's, triumphierte Stinny. Das zeigt am besten, worauf er hält. Strikteste Konvention. An anderer Stelle: Lenina Braun, wiederholte Henry Pepler auf die Frage des ersten Prädestinationsassistenten, während er seine Hose hochsippte. Ah, ein Prachtmädchen, fabelhaft pneumatisch. Wundert mich, dass Sie sie noch nicht gehabt haben. Mir selbst unverständlich, sagt der Prädestinator, aber bei der nächsten Gelegenheit bestimmt. Am Ende Am anderen Ende des Umkleideraums hörte Sigmund Marx ihr Gespräch mit und wurde blass vor Wut.
Ein vielsagender Spruch aus der Kinderkonditionierung in Huxleys Schöne neue Welt ist: Jeder ist seines Nächsten Eigentum. Da Kinder ja genetisch hergestellt werden, werden Frauen natürlich nicht mehr schwanger. Die Worte Mutter und Vater sind verpönt und peinlich, aber Frauen, die keine Kinder kriegen, werden natürlich unglücklich. Zitat.
Mit wem gehst du heute Abend aus? Fragte Lenina, als sie von der Massage zurückkam. Rosig glühen, gleich einer von innen beleuchtenden Perle. Mit niemandem. Erstaunt zog Lenina die Brauen hoch. Seit einiger Zeit fühle ich mich so eigen, erklärte Steny. Dr. Welz hat mir einen Schwangerschaftsersatz angeraten. Aber meine Liebe, du bist doch erst 19. Der erste Schwangerschaftsersatz ist nicht vor 21 fällig. Ich weiß, Schatz, aber manche Leute fühlen sich wohler, wenn sie früher damit anfangen. Weitgebaute Brünette wie ich, sagte Dr. Welz, sollten ihren ersten Ersatz schon mit 17 nehmen. Ich bin also 2 Jahre zu spät dran, nicht 2 Jahre zu früh. Sie öffnete ihren Wandschrank und wies auf eine Reihe Schächtelchen und etikettierter Fläschchen im oberen Fach. Corpus Luteum Extrakt, Lenina las laut die Aufschriften. Ovarien, garantiert frisch, Verfalldatum 1. August 632 nach Ford. Brustdrüsenextrakt, 3-mal täglich mit einem Löffel Wasser vor den Mahlzeiten. Plazentin, jeden 3. Tag 5 Kubikzentimeter intravenös. Huh, sie schauderte. Ich hasse Spritzen, du nicht auch? Ja, aber wenn sie einem gut tun, Steny war ein besonders vernünftiges Mädchen.
Also für mich kommt aus diesen Zitaten ganz gut raus, dass Schöne neue Welt durch und durch eine Schreckensvision ist. Typische Männer- und Frauenrollen haben sich nicht großartig verändert. Und das, obwohl Frauen nicht mal mehr ihre Mutterpflicht erfüllen müssen und obwohl Menschen immer mehr vereinheitlicht werden und genetisch vollkommen manipulierbar, besteht immer noch das Zweigeschlechtersystem. Und obwohl viel Sex haben wichtig zu sein scheint, gleichgeschlechtliche Liebe wird mit keiner Silbe erwähnt. Aber das wären wohl auch eher Themen für utopische Romane. Wie gesagt, die Story hält sich konsequent daran, eine völlig abscheuliche Gesellschaft darzustellen.
Jetzt von der Erde aus Schöne neue Welt ab in den Weltraum. Während bei Huxleys Schöne neue Welt Frauen nur als Beta-Menschen vorkommen, Alpha sind die Intellektuellen, Epsilon die glücklichen Kloputzer, zwar ständig Sex haben, aber von Selbstbestimmtheit dabei noch nie was gehört haben, hat Barbarella auch von Sex noch nie was gehört. Warum sie trotzdem ständig halbnackt mit gestreckten Fußzehen durch die Schwerelosigkeit turnt, der Raumanzugstrip in der Eingangsszene ist übrigens ganz groß, und was sie mit ihrem Waffenarsenal als Super-Raumagentin macht, wenn sie doch eh nie irgendeine Waffe selber abfeuern darf, darüber gibt der nächste Beitrag Aufschluss.
So, jetzt wollen wir euch den Film Barbarella vorstellen. Das ist einer der ersten Science-Fiction-Filme unserer Meinung nach. Die Story ist folgende: Barbarella soll in ihrer Funktion als Superagentin den wahnsinnigen und machtgierigen Wissenschaftler Duran Duran ausfindig machen, der eine gefährliche Waffe, die Positronstrahlen, entwickelt hat. Schon der Anflug auf das angepeilte Planetensystem misslingt. Ein Magnetsturm setzt auch die Notsysteme außer Kraft und Barbarella stürzt mit ihrem Raumschiff auf einen Eisplaneten. Ein Trapper rettet sie, zum Dank erfüllt sie seinen Wunsch nach körperlicher Liebe, der in ihren Augen zunächst altmodisch erscheint, denn Sex funktioniert im Jahre 40.000 mithilfe einer in Trance versetzenden Pille. Mithilfe des blinden Engels Picard gelangt Barbarella ins Labyrinth zu Professor Ping, der ihr Raumschiff reparieren kann. Barbarella gerät in die Fänge des Ministers der lesbischen schwarzen Königin, die über den Planeten herrscht. Dieser versucht sie mit einer Lustorgel, eine Art Orgasmusmaschine, zu töten, deren Treter allerdings wegen Überlastung durchschmoren, bevor sie Barbarella wirklich etwas anhaben kann. Der Minister entpuppt sich als Duran Duran selbst. Er will in seinen Machthunger die schwarze Königin stürzen und das ganze Universum unterjochen. Die filmische Umsetzung geschah 1968 in Vorlage von einem Comic. Das ist die erste Comic-Verfilmung unserer Meinung nach. Die Spezialeffekte sind bewusst trashig gehalten und die Parodie offensichtlich, denn Barbarella spiegelt ironisch Zeitgeistphänomene wider, stellt Parolen der späten 60er, wie zum Beispiel Sieg der Liebe und Lang lebe die Revolution wider. Die Pille zum Geschlechtsverkehr ohne Körperkontakt verweist ironisch auf die damals hochgefeierte Entwicklung der Antibabypille. Die Hauptfigur der Barbarella spielt Jane Fonda. Der Film ist im Gegensatz zum Comic schon verändert worden. Im Comic sind zum Beispiel nur angedeutete Sexszenen mit einem Roboter und im Film mit richtigen Menschen. Dann ist Barbarella viel eigenständiger im Comic hinsichtlich ihres Umgangs mit Waffen. Im Film wird sie sehr naiv und ein bisschen dümmlich dargestellt. Ganz schlimm ist ihr Umgang mit Waffen im Film. Sie schießt nicht einmal und ist die ganze Zeit auf die Hilfe starker männlicher Arme angewiesen, sei es zum Kämpfen oder Raumschiff reparieren, sodass es beim Zusehen extremstens nervt und man wirklich Interesse am Film haben muss, um ihn durchzuhalten. Alle männlichen Helfer werden natürlich, wie kann es anders sein, mit Sex belohnt. Barbarella ist die absolute Männerfantasie. Sie läuft die ganze Zeit halb nackt im Film herum und wechselt ständig ihr sexy, in Anführungsstrichen, Outfit. Berühmt wurde der Film wohl auch durch die Raumanzugs-Striptease-Eingangsszene. Die Krönung des Ganzen ist die Orgasmusmaschine, wo Frauen bis zum Tode in Ekstase getrieben werden sollen. Der Film ist vielleicht eher was für absolute Science-Fiction-Fans, die damaligen Effekte der späten 60er bewundern wollen. Wir finden, er bedient sehr viele Klischees und ist kein feministisches Musterbeispiel der Filmgeschichte im Science-Fiction-Bereich. Aber wer ihn ganz schauen will, soll es tun.
Sowohl in Ridley Scotts Blade Runner von 82 als auch in William Gibsons New Romancer von 84, beides Meilensteine der Cyberpunk-Fiction, tauchen Anführungsstriche starke Frauen auf. Inwiefern die wirklich stark sind und wo die Stärke dann doch wieder in sich zusammenbricht, darüber habe ich auf der Seite Cyber Girls von Joanna Thompson spannende Sachen gelesen. Fangen wir mal mit dem früheren Werk Blade Runner an. Alle weiblichen Filmfiguren sind Cyborgs oder Replikanten. Sie kämpfen dafür, ihre künstlich verkürzte Lebensspanne von 4 Jahren zu verlängern. Pris ist ein Cyborg. Sie ist akrobatisch und stark. Sie kann große Hitze und Kälte ertragen und ist nicht leicht zu besiegen. Zwei davon, Pris und Zora, sind femme fatale Charaktere, die ihre Sexualität einsetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Die eine davon, Pris, wird als Standardvergnügungsmodell bezeichnet, also das ist ihre Cyborg-Definition. Beide werden jedoch vom Protagonisten gekillt, ohne auch nur in die Nähe ihres Ziels, nämlich der Verlängerung ihrer programmatisch begrenzten Lebensspanne, gekommen zu sein. Die dritte, Rachel, passt von Anfang an nicht ins starke Frau-Schema. Als sie spät im Film damit konfrontiert wird, dass sie auch eine Replikantin ist, geht ihre ganze Unabhängigkeit flöten und sie wird als, Zitat, verletzliches, fast kindliches und unterwürfiges Weibchen, Zitat Simon H. Scott, gesehen. Den Film im Überleben tut sie dann im Film auch nur unter männlichem Schutz. Zu William Gibsons Neuromancer. Da gibt es zwei Frauengestalten, die näher beleuchtet werden. Als erstes Linda Lee, die Freundin des Hauptprotagonisten. Die kommt in erster Linie kindlich rüber. Sie trägt ein Haarband und ist abhängig von Case, also dem Helden. Ziemlich früh im Buch kommt sie um, weil sie versucht, auf eigene Faust Geschäfte zu machen. Also sie klaut ihm irgendwelche Sachen, die sie versucht zu verhökern und wird dann umgebracht. Später wird sie als Computerprogramm zu neuem Leben erweckt und trifft Case in einer generierten Computerwelt. Während er versucht, sich aus dem Konstrukt zu befreien, akzeptiert sie alles passiv. Linda Lee bestärkt alle Stereotypen über passive und abhängige Frauen. Der zweite Charakter, der auch eine viel bedeutendere Rolle spielt, ist Molly, eine Straßensamurai. Sie ist Muskeln gegen Geld. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine unbeholfene Übersetzung aus dem Englischen ist. Muscle for Hire. Normalerweise eine Rolle, die in Action-Texten oder Filmen für Männer reserviert ist. Sie ist gewalttätig, bedroht Männer und entspricht auch vom Aussehen her nicht der traditionellen Frauenrolle. Zu Linda Lee, die zum Protagonisten Case sanft und fürsorglich ist, bildet sie einen scharfen Gegensatz. Außerdem ist sie auch ein Cyborg, das heißt, sie hat Waffensysteme und andere sichtverstärkende Systeme zum Beispiel noch im Körper implantiert. Das Auffälligste ist, dass sie eine verspiegelte Brille in die Augenhöhlen implantiert hat, also man sieht ihre Augen nicht. Eigentlich hatte sie also alles, was es für eine coole, einen coolen, befreiten Frauencharakter braucht. Und dafür wird sie von ihrem Erfinder William Gibson auch gehalten. Also zumindest äußert er sich dahingehend in einem Interview, das er mit Timothy Leary führt, das ich leider zu Hause vergessen habe. Ja, da geht es darum, dass Amerika jetzt reif ist für eine starke Frau im Buch und Film, was weiß ich. Und sie soll das halt sein. Obwohl also das Potenzial da ist, klappt leider doch oft irgendwas nicht mit diesen starken Frauen. Während der Held Case sich vom Fleisch befreien kann, teilweise auch muss, also er will das dann zwischendurch auch gar nicht, in der Matrix, also in dieser reinen Computerwelt, bleibt sie immer in ihrem Körper gefangen. Sie kann ihn zwar immer besser ihren Ansprüchen anpassen, aber er versagt dann doch recht oft. Am Ende wird sie gefangen genommen und muss gerettet werden, hat noch ein gebrochenes Bein, mit dem sie nicht kämpfen kann und was anderes kann sie nicht im Gegensatz zu Case und fällt also am Schluss zurück in eine abhängige, zerstörte Femme Fatale-Rolle. Aber weiter im Text. Vielleicht fallen die getunten Kämpferinnen von 82 und 84 am Ende in irgendwelche Rollen zurück. Was in Star Wars 3 passiert, ist auf jeden Fall ein Rückschritt. Prinzessin Leia aus den alten Filmen musste sich zwar von Han Solo blöd von der Seite anlabern lassen und sich dafür in ihn verlieben, aber sie durfte wenigstens mal selber eine Waffe abfeuern und hat sogar ab und zu getroffen. Was Padme, ihre Mutter, in Episode 3 anzubieten hat, ist deutlich präfeministisches Niveau. Dazu mehr jetzt.
Jetzt haben wir für euch noch die wichtigsten Zitate aus dem neuesten Star Wars Film zusammengestellt. Anakin Skywalkers Ehefrau Padme hat in dem Film nicht viel zu sagen. Sie kann buchstäblich nicht ohne ihn leben. Zum Schluss stirbt sie nämlich körperlich völlig gesund daran, dass Anakin zur dunklen Seite übergewechselt ist. Naja, was Padme so sagen durfte im Film, spricht eigentlich für sich.
Jetzt hätten sie uns sicher nicht aus dem Outer Rim zurückbeordert.
Warte, nicht hier.
Doch, hier. Geht es dir gut? Du zitterst ja. Was ist los?
Etwas Wunderbares ist geschehen. Annie, ich bin schwanger. Geht es dir gut? Ich habe gehört, dass der Jedi-Tempel angegriffen wurde. Man kann den Rauch von hier aus sehen.
Es geht mir gut. Ich wollte nur wissen, ob du und das Baby in Sicherheit seid.
Was geht da vor?
Die Jedi haben versucht, die Republik zu stürzen.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie Meister Windu versucht hat, den Kanzler zu ermorden.
Oh, Anakin. Was hast du denn jetzt vor? Anakin, ich habe Angst.
Hab Vertrauen, meine Liebste. Schon bald wird alles wieder gut werden.
Komm mit mir weg von hier. Hilf mir, unser Kind aufzuziehen. Wir sollten das alles hinter uns lassen, solange wir noch können. Anakin, alles, was ich will, ist deine Liebe.
Liebe wird dein Leben nicht retten, Padme. Das können nur meine neuen Fähigkeiten.
Zu welchem Preis? Du bist ein guter Mensch, du darfst das nicht tun. Ich kann nicht fassen, was ich da höre. Obi-Wan hatte recht. Du hast dich verändert. Ich erkenne dich nicht wieder. Anakin, du brichst mir das Herz. Du begibst dich auf einen Pfad, auf dem ich dir nicht folgen kann. Wegen dem, was du getan hast. Und dem, was du noch vorhast. Hör auf und kehr zu mir zurück. Ich liebe dich.
Und jetzt noch für euch, exklusiv auch aus Star Wars, die wahrscheinlich kürzeste Zwillingsgeburt der Filmgeschichte.
Isita, Oida.
Look.
Hallo, ihr seid immer noch bei Tipkin, der Sendung für Pop, Feminismus und Alltagsschrott. Thema heute Science Fiction, Frauenrollen in der Science Fiction, Mainstream Science Fiction auf Radio Blau. Und jetzt nochmal, weil es so schön ist, der Weltraum, unendliche Weiten. Seit gut 30 Jahren gibt es jetzt Star Trek, deswegen haben wir uns auch ein bisschen schwer getan, das zeitlich einzuordnen. Und mittlerweile hat sich das Ganze auch aufgesplittert in x Parallelserien, Next Generation, Voyager, Deep Space Nine und so weiter. Aber der gute alte Captain Kirk dürfte wohl allen noch ein Begriff sein. Hatte es Captain Kirk noch ständig mit knapp angezogenen, perlenbehängten, stark geschminkten weiblichen Außerirdischen zu tun, die sich leicht kampfunfähig machen ließen, so überwiegt in den neueren Serien der sportlich-athletische Typ in eng anliegender, schlichter Uniform. Und die Frauen stehen den Männern in der Kampftechnik in nichts mehr nach. Wirklich? Ihr dürft gespannt sein auf den nächsten Beitrag.
Obwohl die Science-Fiction uns in unbekannte Welten entführen und nicht gekannte neue Technologien vorzeigen will und damit auf die Form der Utopie setzt, kann sie jedoch kaum als solche bezeichnet werden. Das Fantastische und Unbekannte wird in der Regel nur beschworen, um besiegt oder in das vorhandene System eingegliedert zu werden. Es hat im Allgemeinen die Funktion eines Gegenbildes zum Bestehenden, dessen gesellschaftliche, technische und individuelle Konstruktionen bestätigt werden sollen. Science Fiction reagiert demnach auf die von historisch-philosophischen Utopien ausgelöste Angst vor totaler Veränderung mit der Produktion kleiner autonomer Welten, die eher der Verteidigung des Bestehenden dienen. In dieser Ablehnung von sozialer Veränderung ist sie Anti-Utopie. Entsprechend werden in den Science-Fiction nicht Probleme der Zukunft, sondern der Gegenwart behandelt. Dabei steht das Verhältnis von Mensch und Maschine bzw. Technik im Mittelpunkt. Es werden jedoch häufig auch andere Themen verwendet. Die Science-Fiction-Literatur und die Filme, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind, spiegeln die Veränderung der gesellschaftlichen Themen wider. Verarbeitet werden die Angst vor der Unberechenbarkeit der Technik, der Antikommunismus, die Angst vor dem Dritten Weltkrieg, Rassismus und Xenophobie, das Erschrecken vor dem kapitalistischen Fortschritt, ebenso wie das Einrichten und das Vertrautwerden darin oder die optimistischen Fortschrittsfantasien. Diese Themen zeigen sich nicht immer direkt in den Geschichten, bleiben jedoch lesbar, zum Beispiel im Thema des Mad Scientists, in Szenarien über die weltbedrohende Invasion von Aliens, im optimistischen Aufbruch, um den Weltraum zu erforschen, in der Integration von Außerirdischen und Androiden in die Raumschiff-Crews oder der Zunahme von weiblichen Hauptdarstellerinnen. Doch nun zurück zu Star Trek. Mit seinem Konzept ist Star Trek zur weltweit erfolgreichsten und ausuferndsten Science-Fiction-Fernsehserie mit einem unvergleichlichen Fankult geworden. Kaum jemand, der oder die nicht zumindest ein paar Folgen von Star Trek, Raumschiff Enterprise, Deep Space Nine, Voyager oder einen der mittlerweile 10 Kinofilme gesehen hat. Auf der einen Seite fasziniert an Star Trek das Denken im Als-Ob-Modus, das der trüben Realität entflieht. Star Trek malt uns in bunten Farben aus, wie eine Zukunft aussehen könnte, in der fast jeder Gegenstand per Stimmbefehl von einem Replikator hergestellt werden kann, welche andersartigen Lebewesen es jenseits der Erde noch geben mag oder welche gefährlichen und überlegenen Maschinenwesen. Auf der anderen Seite provoziert und nervt die Plattheit der Geschichten, die Stereotypie der Figuren, die Formelhaftigkeit, mit der Captain Jean-Luc Picard uns in aufklärerischer Manier über die menschlichen Werte belehrt. Hier muss nicht zwischen den Bildern gelesen werden, die Moral von der Geschichte wird immer gleich überdeutlich mitgeliefert. Es wird stets um einen Ausdruck dessen gerungen, was es dem bürgerlichen Subjekt bedeutet, Mensch in einer technisierten Welt zu sein. Dabei wird das Versprechen des absolut Neuen gebrochen. Andrea Zuniden stellt in ihrem Buch Geborgte Identitäten dazu fest, trotz der angeblich unendlichen Möglichkeiten verhalten sich die Menschen im 24. Jahrhundert nicht anders als der ideale Bürger heutzutage. In der Auseinandersetzung mit anderen Lebewesen siegt stets die moralische Biederkeit und die Science-Fiction-spezifische Thematisierung von Technologien der Zukunft, von Aliens und unerforschten Phänomenen fällt reichlich stereotyp aus. Doch schauen wir uns die Star Trek-Folgen einmal genauer an. 1966 entstand der Pilotfilm zu Star Trek. Auf ihrer Reise trifft die Crew auf freundliche und feindliche Außerirdische. Wie für das Genre typisch, wurde der Weltraum zwar als tief, lockend und herausfordernd, mit unbekannten Gefahren dargestellt, Star Trek war jedoch auch von Anfang an eine optimistische Vision der Zukunft, eine Welt, in der Toleranz und Friedfertigkeit dominieren. So wird auch in den Konflikten zunächst immer nach einer friedlichen Lösung gesucht. Neue Phänomene lassen sich meist schnell erklären und die Aliens sind fast immer genau wie wir, nur eben ein bisschen anders, nach dem Motto »Andere Planeten, andere Sitten«. Hier wird nicht mehr der Schrecken neuer Entwicklungen verarbeitet, sondern die Vertrautheit mit einer technisierten, westlichen, durchkapitalisierten Welt demonstriert. So ist dann auch die Crew bereits in der ersten Staffel international besetzt. Ein Russe und ein Japaner sind an Bord, ein Halbvulkanier ist der erste Offizier und sogar eine schwarze Frau darf, allerdings kurz berockt, als Funkerin Uhura des Kapitäns Botschaften übermitteln. ...1987 folgt eine neue Serie, Star Trek The Next Generation mit neuer Crew. Der Auftrag bleibt im Wesentlichen gleich: fremde Welten entdecken, unbekannte Lebensformen und fremde Zivilisationen, wie es der Vorspann verkündet. Die Folgen sind jedoch etwas komplexer, realistischer und aufwendiger gestaltet. Darüber hinaus gibt es zwischen der ersten und zweiten Serie einige Unterschiede in der geschlechtsspezifischen Rollenverteilung. Laut Star Trek-Erfinder Gene Roddenberry war die Gleichberechtigung der Geschlechter von Anfang an Programm. Die erste Serie ist darin allerdings nicht gerade überzeugend. Hier tauchen Frauen vor allem als leicht bekleidete, verführerische, aber dumme Aliens auf, deren Sex-Appeal Captain Kirk zu schaffen macht. Neben der Funkerin Uhura hat nur noch eine Krankenschwester regelmäßige Auftritte, die als blondes Dummchen gezeigt wird und die harmlose Mama für die Crew spülen darf. In der zweiten Serie, The Next Generation, haben Frauen verantwortungsvolle Posten, jedoch eher in helfenden Berufen. Commander Crusher ist Ärztin auf der Krankenstation, Consular Troy nutzt ihre emphatischen Fähigkeiten zur psychologischen Beratung und Betreuung. Weiblichen Gefühlen soll Rechnung getragen werden, aber das letzte Wort hat doch der rationale Humanist Picard. Im technischen Bereich sind alle höheren Posten von Männern besetzt. Die einzige Sicherheitsoffizierin, die je auftaucht, Tasha Yar, muss nach wenigen Folgen sterben. Mit der dritten Serie, die 1992 startet, erfährt die klassische Geschlechterdifferenz, in der Männer noch Geschichte machen, eine weitere Wendung. Deep Space Nine spielt auf einer Raumstation am Rande des Universums. Das Team der Raumstation ist hier wirklich mit starken Frauen, auch in Führungsrollen besetzt. Major Kira Neris, ehemalige Untergrundkämpferin der Bajoranischen Befreiungsbewegung, ist nach Sisko, dem schwarzen Befehlshaber, die ranghöchste. Dax ist eine leicht unterkühlte Intellektuelle, die sich ebenfalls sehr autonom gibt. Allerdings wird gerade sie nach und nach gezähmt. Aus einem sexuell freizügigen Single wird die Ehefrau des Klingonen Worf, der zwar lange mit ihr zu kämpfen hat, sie aber schließlich doch unterwirft. Auch starke Frauen suchen also im Star Trek-Universum letztlich nichts anderes als Schutz und Trost an der männlichen Schulter.
Wer sind Sie?
Ich bin die Borg.
Das ist ein Widerspruch. Die Borg haben ein kollektives Bewusstsein. Es gibt keine Individuen.
Ich bin der Anfang, das Ende. Die eine, die viele ist. Ich bin die Borg.
Ich grüße Sie. Ich bin neugierig. Kontrollieren Sie das Borg-Kollektiv?
Sie vermuten eine Unvereinbarkeit, wo keine existiert. Ich bin das Kollektiv.
Vielleicht sollte ich meine Frage anders formulieren. Ich würde sehr gern Ihre Organisationsstruktur verstehen. Sind Sie die Anführerin?
Ich bringe Ordnung in das Chaos.
Eine interessante, wenn auch rätselhafte Antwort.
Sie sind das Chaos, Data. Sie sind der Widerspruch, eine Maschine, die menschlich sein möchte.
Da Sie scheinbar so viel über mich wissen, muss Ihnen klar sein, dass ich programmiert bin, mich zu entwickeln, mich zu verbessern.
Auch wir sind darauf aus, uns zu verbessern, uns zu einem Zustand der Vollkommenheit zu entwickeln.
Verzeihen Sie bitte, aber die Borg entwickeln sich nicht. Sie erobern.
Indem wir andere Lebewesen in unser Kollektiv assimilieren, bringen wir sie näher an die Vollkommenheit heran.
Irgendwie hege ich Zweifel an Ihren Motiven.
Weil Sie noch nicht auf die richtige Weise stimuliert wurden.
Sie haben meinen Emotionschip reaktiviert. Warum
haben Sie keine Angst?
1995 startet die vierte Staffel mit einem neuen Raumschiff, der Voyager. Susan Geyer stellt für diese Folgen eine grundsätzliche Verweiblichung des Star Trek-Frontier-Mythos fest. Statt in unendliche Welten wie Kirk und Picard hinauszufliegen, will Captain Catherine Janeway vor allem ihre Crew heil nach Hause bringen, zurück zu Mutter Erde. Die hierarchische Geschlechterdifferenz erscheint in Voyager aufgelöst, Weiblichen Figuren werden durchaus sogenannte männliche Fähigkeiten wie Führungsfähigkeit und Intelligenz zugeschrieben. Es herrschte doch auch weiterhin eine Naturalisierung von Weiblichkeit vor. Die Frauen repräsentieren Natur und Intuition, Mütterlichkeit und Gefühl. Darüber hinaus muss Janeway als Captain und Mutterfigur asexuell bleiben. Ihre einzige Beziehung findet unter dem Eindruck einer Gedächtnismanipulation statt. Es erfolgt also keine grundsätzliche Revision der Star Trek-Ideologie. Andrea Zuniden sagt dazu: Voyager suggeriert weiterhin, instrumentelle Vernunft und kapitalistische Expansion ließen sich relativ konfliktfrei mit Emotionalität und Sorge für die Umwelt verbinden. Ungeachtet dessen, dass die Serie weiterhin der Logik von Herrschaft und Selbstdisziplinierung folgt, sollen Figuren wie Janeway passend zu den 1990er Jahren die neue Fürsorge für Mensch und Natur garantieren. Insgesamt kann festgestellt werden, dass Star Trek, anstatt der gesellschaftlichen Entwicklung der Geschlechterrollen vorauszugreifen, eher immer hinterherhinkt.
Hallo, ihr seid immer noch bei Tipkin, der Sendung für Pop, Feminismus und Alltagsschrott. Thema heute Science Fiction, Frauenrollen in der Science Fiction, Mainstream Science Fiction auf Radio Blau. Nach dem ganzen Gemecker und Verreiße jetzt mal was Positives. Die Frauen bei Battlestar Galactica. Ich muss zugeben, das erste Mal, dass ich den Film, damit ist der Pilotfilm des Remakes gemeint, gesehen habe, war ich vorbehaltlos unkritisch hingerissen. Sowohl als halbherziger Sci-Fi-Fan als auch in feministischer Hinsicht. Warum der Film auch für pure Sci-Fi- und Space-Opera-Liebhaber ohne feministischen Anspruch was ist, wollen wir hier jetzt nicht weiter ausführen, sondern ich erkläre mal, was mir an den Frauen von Battlestar Galactica spontan so gefallen hat. Dazu darf als erstes der Regisseur selber auch mal was sagen.
On a much smaller scale, one of the key changes, which was also one of the very first things I thought of, was to change Starbuck to a woman.
What's the charge this time?
Striking a superior ass.
Ah.
Hi, I'm Katie Sackhoff from Battlestar Galactica. I play Starbuck. Deal with it.
If you make Starbuck a woman and you give her a lot of the same attributes, it's different. You haven't seen this relationship before, especially presenting them as fighter pilots.
When I first experienced the controversy and the anger about Starbuck being changed into a woman, I kind of welcomed it because it gave me something to work for.
I think that the whole idea was that actually, you know, in America now there are women fighter pilots. So if we've got women fighter pilots in the 20th century, why should women not be involved in every strata of the battleship? They're, you know, it's not like anybody's less able.
Kurz was zum Film an sich. Also wie gesagt, das ist ein Remake. Im Original tauchen Gestalten namens Starbuck und Apollo und Boomer auf, die alle männlich sind. Das ist im Remake teilweise geändert. Starbuck ist eine Frau, Boomer ist eine Frau. Ich erzähle mal kurz den Plot des Films. Wenn ihr nicht mitkommt, macht auch nichts. Die Figuren kapiert man auch so. Also, die Zylonen von Menschen erschaffene Roboter, die sich vor 40 Jahren schon einmal erhoben hatten, kehren zurück von ihrem Exilplaneten, um die Menschheit zu vernichten. Während der letzten 40 Jahre haben sie sich von, Zitat, wandelnden Toastern, wie die frühen Modelle der Cylonen im Film einmal abfällig bezeichnet werden, selbst weiterentwickelt zu Wesen, die aussehen wie Menschen, Gefühle haben und an Gott glauben. Kurze Bemerkung, die Menschen, die in dem Film vorkommen, kommen von einem Sonnensystem der 12 Planeten und glauben an die Götter. Die werden auch nicht weiter beschrieben. Bei ihrem Großangriff, dem Großangriff der Zylonen auf die 12 Planeten des Sonnensystems, sterben zig Milliarden Menschen und die gesamte Flotte wird vernichtet. Als einziger Kampfstern, das ist sowas wie ein Space-Flugzeugträger, kommt die Galactica davon, weil ihre Computersysteme altmodischerweise nicht vernetzt und somit weniger anfällig sind für Cylon-Viren, mit denen sie alle anderen Schiffe lahmgelegt hatten. Um die Galactica sammeln sich sämtliche Überlebende der 12 Welten, inklusive der Politikerin Laura Roslin, die durch den Tod des gesamten Kabinetts, außer ihr, von der Erziehungsministerin zur Präsidentin der 12 Welten aufgestiegen ist und diese Führungsrolle auch wahrnimmt. Und alle zusammen fliehen vor den Zylonen und suchen den Planeten Erde. So, und jetzt zu den Frauen. Was besonders auffällt an den Frauenrollen auf Kampfstern Galactica?
It's a very, very strong female character, and I've never gotten a chance to play a character that's so sure of herself and her abilities at what she does. So, yeah, it's exciting.
How tough is Starbuck? Probably as tough as any John Wayne movie I've ever seen. She's tough. She's tough, and more than that, she's good. She's a really good pilot.
Starbuck's really angry and very much in her head a lot of the times. I thought that it was very interesting to approach every situation with a lot of confidence and with a lot of masculine energy.
So, das war jetzt gerade ein Interview mit der Schauspielerin, die Starbuck, also Kara Thrace, spielt. Die gerade erzählt, dass sie noch nie eine Rolle gespielt hat, in der sie so selbstsicher und sich ihrer eigenen Stärken bewusst rüberkommen muss. Genau. Was mir an den Frauen bei Battlestar Galactica gefallen hat. Erstmal, dass es viele sind. Öfter anzutreffen mittlerweile sind ja Heldinnen in Sci-Fi, Fantasy oder Actionstreifen, also Stichwort Lara Croft zum Beispiel, die super kämpfen können, dicke Knarren mit rumschleppen und dabei noch sexy aussehen. Wesentliches Merkmal dieser Filme ist, dass die Heldin alleine ist und sexy und ihre Umgebung komplett männlich. Sämtliche Beziehungen, ob zu Freunden, Gegenspielern, Ratgebern oder sonst was, sind zu Männern. Andere Frauen kommen nicht vor, die Heldin stellt die Männerwelt nicht in Frage, sondern nimmt in ihr einen allerdings sehr bevorzugten Platz ein. Das ist bei Battlestar Galactica anders. Auf Anhieb fallen mir mindestens 4 Frauen ein, die zentrale Rollen spielen im Film. Als erstes Kara Thrace, Starbuck, die wir gerade gehört haben. Die ist eine draufgängerische Kampfpilotin, die sich prügelt, Zigarre raucht und auch sonst sehr butsch rüberkommt. Sie wirkt, als wäre ihr noch nie in den Sinn gekommen, dass sie irgendetwas nicht tun könnte. Sie lässt ihr nichts gefallen und weiß um ihre Qualifikationen als überragende Pilotin. Ja, sie hat Liebesbeziehungen mit Männern. Im Film ist ihr ehemaliger Freund seit 2 Jahren tot, allerdings aber weit entfernt von klischierten Rollenverteilungen. Gegen Ende des Films erfahren wir aus einem Gespräch zwischen ihr und dem Bruder ihres Freundes, dass sie sich schuldig fühlt, weil sie ihren Freund hat eine Prüfung bestehen lassen, die er eigentlich nicht bestanden hätte. Das heißt, sie war seine Vorgesetzte und sie war besser als er. Und eben hat ihn aber durch diese Prüfung kommen lassen und er hatte später einen Flugunfall. Das ist eine seltene Konstellation bei Liebespaaren im Fernsehen. Wir hören gerade mal das Interview. Quatsch, den Filmausschnitt.
Sir.
Put my head outside the storm, look around, listen for wireless traffic, come home.
No heroics, this is strictly recon. Look, listen, return.
You don't have to worry about me. My taste for heroics vanished about the time I engaged that first Cylon fighter. Lee. Zach failed basic flight.
What?
Or at least he should have, but he didn't. Because I passed him. His technique was sloppy and he had no feel for flying, but I passed him. Because he and I... Because I felt something and I let it get in the way of doing my job. And I couldn't fail him.
Frau Nummer 2. Laura Rosalyn, die Politikerin in mittleren Jahren, die während des Films zur Präsidentin aufsteigt und damit an der Führungsspitze steht. Dass sie sich die Führungsrolle, die ihr vom Papier her zusteht, erkämpfen muss, wird von Anfang an deutlich. Ihre Strategien sind eher subtil, also sie ist Politikerin oder Diplomatin eben, aber dass sie eine ungeheuer starke Persönlichkeit ist, ist auch von Anfang an klar. Viel von ihrem Führungsanspruch kommt einfach daher, dass sie schon an den nächsten und übernächsten Schritt denkt, der zu tun ist, während alle anderen noch vor Schreck gelähmt sind oder in Panik geraten. Da gibt es eine wunderschöne Stelle im Film, das ist, nachdem ihr Schiff angegriffen worden ist und sie eben die ersten Schritte einleitet, was zu tun ist, und ein Mann, der auch mitfliegt, nicht glaubt, dass sie fähig ist, da Entscheidungen zu treffen, und den Captain Apollo anspricht, dass der doch bitte die Dinge in die Hand nehmen soll, weil er ihr nicht zutraut, die richtigen Befehle zu geben, und aber Captain Apollo auch von ihr eingebunden wird und am Ende nur dasteht und sagt, ja, genau, so machen wir es. Das hören wir gerade mal.
Big pulse generators from the Galactica.
Really? That's interesting. Captain, I can't tell you how glad I am to see you.
Oh? Why is that?
Well, personally, I'd feel a lot better if someone qualified were in charge around here.
Is something wrong with your pilot?
No, it's just that he's not the one giving orders. This is it's a bad situation, isn't it, sir?
Yes, it is.
Right.
What if we transfer the L containers from Bay 3 to Bay 4, then we would have 1, 2, and 3 for passengers.
Yeah, that's doable. That's a lot of heavy lifting without dock loaders, though.
A little hard work is just what the people need right now. Captain, good to see you again.
Likewise. Thanks for the lift.
You should thank her.
Start the cargo transfer and prep Bay 3 for survivors.
Yes, ma'am. I'm sorry, survivors?
As soon as the attack began, the government ordered a full stop on all civilian vessels. So now we got hundreds of stranded ships in the solar system. Some are lost, some are damaged, some are losing power. We have enough space on this ship to accommodate up to 500 people. We're going to need every bit of it.
But we don't even know what the tactical situation is out there.
The tactical situation is that we are losing, right, Captain?
Right.
So we pick up as many people as we can. We try to find a safe haven to put down. Captain, I'd like you to look over the navigational charts for a likely place to hide from the Cylons. That's all.
Ladies in charge.
Und sie bietet der militärischen Führung in Form des Kommandanten der Galactica die Stirn und überzeugt ihn davon, dass der Krieg gegen die Cylonen verloren und aus ist.
I honestly don't know why I have to keep telling you this, but the war is over.
Mary McDonnell plays the president of the existing world as we know it. She's extremely, extremely powerful. She carries it very well. She's a great actress. Mary McDonnell is a giant.
I felt so in tune with the woman. It felt so familiar to me. Her issues of sort of slowly moving into power reluctantly or unconsciously, perhaps. I've had these shifts occur in my life.
Tell him this comes directly from the president of the 12 colonies, and it's not a request.
Part of what I experienced shooting it already, though, was what is it for a woman to actually be in power? What is the true experience?
Dritte Frau, Number 6, eine Zylonin, Spionin und Vorbereiterin des Großangriffs der Zylonen. Wenigstens eine große, sexy Blondine mit mechanischen Teilen und einer Nummer als Namen, vergleiche Seven of Nine aus Raumschiff Voyager, darf scheint's nicht fehlen. Wobei es ganz lustig ist, dass die einzige Frau im Film, die sich betont verführerisch und sexy gibt und auch anzieht, ein Roboter ist. Und einerseits ist sie eine Männerfantasie, andererseits gibt's auch da einige Details, die nicht ganz ins Klischee passen. Zum Beispiel, dass ihr Lover, der geniale Wissenschaftler, einen halben Kopf kleiner ist als sie, was auch gerne und mehrmals gezeigt wird. Oder dass sie nebenbei auch noch eine brillante Mathematikerin ist, die die Berechnungen ihres Wissenschaftlerfreundes fast komplett neu anstellen musste, damit sein Projekt gelingt.
It may interest you to know that the final results for the CMP project are working close to 95% efficiency throughout the fleet. Hold your applause, please.
No applause for me.
I doubt you would have ever completed the project without me.
Yes, well, you helped a bit.
I rewrote half your algorithms.
All right, you're extremely helpful, but let's not forget you got something out of it. All that poking around inside the defense mainframe should give you a huge advantage bidding for the contract next year.
You know that's not really why I did it.
No, you did it because you love me.
That and God wanted me to help you.
Und als viertes noch Boomer, die war im Originalfilm auch ein Mann, die auch Raumschiffpilotin ist, auch recht tough, aber im Vergleich zu Starbuck eher jung und mädchenhaft rüberkommt. Sie hat einen schwierigen Job, den sie sehr gut meistert, aber man merkt ihr an, dass sie oft unsicher ist. Ihr Raumschiff kann sie natürlich trotzdem selber reparieren, als es angeschossen wird, und das, obwohl ein männlicher Mitflieger dabei ist. Das wird als Selbstverständlichkeit nebenbei gezeigt. Und wenn es um technische Fragen geht, dann weiß sie auch, was los ist. Hier kommt jetzt ein Streit zwischen ihr und dem obersten Mechaniker, ob der Kompass von ihrem Schiff kaputt ist oder nicht.
I think they heard that clear up to the bridge.
Yeah, I'm gonna catch hell from the LSO, but it wasn't entirely my fault, Chief. Primary Gimbal's acting up again.
Oh, it's a Gimbal's fault again.
Kilo, am I lying?
Gimbal looked bad to me. I pulled that gimbal 3 times and stripped it twice. The gimbal's not the problem, sir.
You're not listening to me, Chief.
Lieutenant, I listen very closely to what each and every one of my pilots has to say.
You're not the one out there trying to bring in 50 tons of Raptor onto a moving hangar deck with a bad gimbal.
I've got 10 years experience.
Here we go.
Breaking down and stripping every component in every system that's ever been installed in every spacecraft in my hangar deck.
The gimbal is broken.
Und was mich besonders gefreut hat, auch im Hintergrund und in Nebenrollen rennen eine Menge Frauen rum in Uniformen, als Mechanikerinnen mit Werkzeug in der Hand und Öl an der Nase, als Offiziere auf der Brücke oder einfach so durchs Bild. Und keine davon wird extra sexy aufgepeppt oder angehübscht, wie wir das aus anderen Sci-Fi-Produktionen kennen. Keine hautengen Uniformen mit Korsett, keine hochhackigen Schuhe an Stellen, wo sie nur wirklich überhaupt keinen Sinn machen. Große Klammer auf. Wenn ich irgendwelche Martial-Arts-Heldinnen in anderen Filmen auf Stilettos kämpfen sehe, könnte ich aber schreien über so viel Dummheit, Klammer zu. Sondern die Leute tragen das, was Sinn macht für ihre Tätigkeit. Mechanikerinnen Overalls, Pilotinnen Raumanzüge und Politikerinnen Kostüme. Guckt euch andere Filme an und sagt mir, dass es kein revolutionärer Befreiungsschlag ist. Okay, Sternchen, naja, okay, die Spionin trägt sexy Kleider und Unterwäsche. Aber vielleicht geht das ja in dem Fall auch als Arbeitskleidung durch. Aber jetzt zu guter Letzt doch noch ein paar Abstriche. Nur jubeln über ein Mainstream-Werk für alle wäre dann ja doch zu einfach. Sonst wird uns am Ende unkritische Betrachtungsweise unterstellt. Erstens, Beziehungen der Frauen untereinander sind kaum Thema im Film. Jede ist für sich von einem kleinen Männerkosmos umgeben, in dem sie sich zurechtfinden muss, und weit und breit ist nichts zu spüren von differenzierten und vielschichtigen Beziehungen unter Frauen. Zweitens, dass ein Mann die militärische Macht innehat und die Parole Kampf bis zum letzten Mann vor sich herträgt, Commander Adama von der Galaktika. Und dass eine Frau für die Zivilisten spricht und sich um Kranke und Verletzte sorgt, keine Ehrprobleme mit der Möglichkeit einer Flucht als letztem Ausweg hat und alle daran erinnert, dass es für das Überleben der Menschheit am wichtigsten ist, sich sofort zu pflanzen, sofort fortzupflanzen und Babys zu machen. Das ist auf jeden Fall ein altbewährtes und beliebtes Klischee, das sogar von vielen Frauen gehypt wird. Aber meiner Meinung nach sind das eher kleine Wermutstropfen. Hiermit empfehle ich Kampfstern Galactica von Michael Reimer wärmstens. Guckt ihn euch an.
Thank you.
So, das war's mit der Sendung Tipkin, Pop, Feminismus und Alltagsschrott in der Science Fiction. In unserer nächsten Sendung geht's dann nochmal um Science Fiction, und zwar um feministische Science Fiction. Da kriegt ihr dann das Cyborg-Manifest von Donna Haraway vorgestellt, und wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem Thema, wie Cyborgisierung, Technisierung auch zur Aufhebung von Stereotypen Geschlechterrollen beitragen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, und wir hören uns wieder in einem Monat.
Warum bestehen Sie auf dieser primitiven linguistischen Kommunikation? Ihr androides Gehirn ist zu so viel mehr fähig.
Haben Sie das vergessen? Es ist mein Bestreben, menschlicher zu werden.
Menschlich? Wir waren mal genau wie Sie. Fehlerhaft, schwach, organisch. Aber uns gelang die Einbeziehung der Synthetik. Jetzt benutzen wir beides, um Vollkommenheit zu erreichen. Sie sollten dasselbe Ziel haben wie wir.